Herzlich willkommen hier bei Abgedreht, das Filmmagazin im Inforadio. Ich bin Alexander Soyi. Wir sprechen natürlich heute über Cannes, das am Ende der Sendung mit meiner Kollegin Anna Wollner in Cannes vor Ort. Über Tarantino zum Beispiel, über die Favoriten, über die großen Namen und die Stimmung auf dem größten und wichtigsten Filmfestival und natürlich über die Filme, die an diesem Wochenende eine Chance haben, die Goldene Palme zu bekommen. Vorher kommt Lars Eidinger noch zu Wort und wir schauen natürlich wie gewohnt am Anfang der Sendung auf die aktuellen Filmstarts dieser Woche. I can show you the world. Zeichentrickklassiker jetzt in echt. Das klingt erstmal widersprüchlich, denn eigentlich brauchte man den Zeichentrick ja, weil ursprünglich bestimmte Geschichten nicht verfilmbar schienen. Mittlerweile sind die Realverfilmungen von alten Zeichentrickgeschichten im Disney-Konzern aber zur Normalität geworden. Allein in diesem Jahr Dumbo vor ein paar Wochen, Der König der Löwen dann im Sommer und jetzt eben Aladdin mit Will Smith als Genie aus der Lampe, der versucht, den unglaublichen Witz und die unfassbare Energie von Robin Williams als Stimme des gezeichneten Originals auf die Leinwand zu bringen. Ich hab den Dreh voll raus, wer hat sonst noch eine Freund wie mich? Songs, Szenen und Story, bis auf ein paar Kleinigkeiten, ein und dasselbe. Herausgekommen ist aber etwas völlig anderes. Eine Art Bollywood-Musical. Viel romantischer, weniger witzig als das Original. Prachtvoll, ja, aber leider auch zu kitschig und nicht mal das konsequent. Während das Oscar ausgezeichnete Original Aladdin als Prototyp des Disney-Zeichentricks in die Geschichte einging, der Erwachsene und Kinder gleichermaßen und mit unterschiedlichen Reizen anspricht, ist dieser neue Aladdin nicht viel mehr als sein teurer und hübscher Abklatsch. Und so sehr sich Will Smith auch bemüht, er hatte nie eine Chance, als Genie an das Genie Robin Williams heranzukommen. Das Beste an diesem Live-Action-Aladdin, man bekommt Lust, sich das Original nochmal anzuschauen. Außerdem in dieser Kinowoche Leben und Träumen im Alter in zwei Variationen. Zum einen ist da der britische Spielfilm Edie, für Träume ist es nie zu spät, der genau das bietet, was der Titel vorgibt. Eine sehr alte Dame, die nach dem Tod ihres Mannes ihrem Leben mit einer steinigen Bergwanderung nochmal einen neuen Sinn gibt. Rührend, aber wenig originell leider. Edie. Für Träume ist es nie zu spät. Zum anderen Uli Gaulkes Dokumentation Sunset over Hollywood über die Traumfabrik aus Altersheimperspektive. Nicht irgendein Altersheim, sondern der Ruhesitz der US-Filmbranche. Vor knapp 100 Jahren gegründet als Motion Picture and Television Fund, unterstützt von Stars wie George Clooney oder Jodie Foster. Selbst organisiert bis zu einem gewissen Grad und ein Sammelbecken kreativer Talente, unzähliger Geschichten aus der langen Hollywood-Geschichte und von Erinnerungen an die eigenen und Hollywoods goldene Zeiten. Glänzend, auch wenn es der Glanz vergangener Tage ist. Sunset over Hollywood. Eine Geschichte von drei Geschwistern. Das ist der Untertitel des neuen Films von Jack und Deutschland 83 Regisseur Edward Berger, All My Loving. Lars Eidinger als Pilot, der nicht mehr fliegen darf, Nele Müller-Stöven als Mutter, die ihr Kind verloren hat und sich während eines Urlaubs in Italien fast schon besessen um einen Hund kümmert und zuletzt Hans Löw als Diplomarbeit schreibender, langzeitstudierender Hausmann, der anstelle seiner Geschwister im Elternhaus nach dem Rechten schauen muss. Diese drei haben nichts miteinander gemein, außer dieses überall mitschwingenden, tragikomischen Gefühls von grandios erzählter und genauso grandios gespielter Midlife-Verlorenheit.
Lass mich nicht mehr fliegen. Ich will aber fliegen.
Festhalten an der Vergangenheit oder Hoffnung auf Neues, Abschied oder Neubeginn. Sehr leise, ohne dramaturgischen Zeigefinger, aber genau auf den Punkt bringt Edward Berger mit diesen drei Geschwistern die ganz großen und kleinen Fragen in der Mitte des Lebens. Das Hängen an Verlorenem, die Angst vor Neuem. Die Suche eben, ohne dass man merkt, dass man auf der Suche ist. Nicht wirklich größtes Kino, aber überragend feinfühlig erzählt und die drei am Leben wachsenden Geschwisterkinder werden genauso überragend gespielt von den Hauptdarstellern. All My Loving. Die wichtigsten Neustarts dieser Woche im Überblick. Eine der drei Hauptrollen in dem Geschwisterdrama All My Loving spielt der Berliner Theaterstar Lars Eidinger. Die erste Episode des in drei Kapitel unterteilten Films gehört ganz und gar ihm und gereizt hat ihn an der Rolle zunächst die Arbeit mit Regisseur Edward Berger. Lars Eidinger.
Der Edward hat sich mit mir getroffen und hat mir erzählt von dem Projekt. Und dann war ich eigentlich schon unabhängig jetzt von dem Buch interessiert, den kennenzulernen, mit dem zu arbeiten. als ich das Buch gelesen habe, war das noch sehr anders, die Fassung. Aber die Idee, das so in drei Teile zu teilen, die war schon da. Mich hat erstmal ich habe einfach Lust gehabt, das zu spielen. Also ich hatte das Gefühl, es sind starke Situationen und tolle Szenen. Und auch diese Setzung von einer Figur, die sich ja in der Krise befindet.
Nach einem Hörsturz, der Absturz, ein Pilot, der nicht mehr fliegen kann. Das ist Aidingers Part in All My Loving. Er verliert das, was ihn ausmacht oder das, was er denkt, was ihn ausmachen würde und muss sich neu erfinden. Eine klassische Midlife-Crisis-Situation, so wie auch in den anderen beiden Kapiteln des Films.
Ich finde halt interessant an dem Thema, dass ja auch die Eltern gezeigt werden oder dem Film. Ja, also die ganze letzte Episode mit Hans Löw, da geht es ja eigentlich darum, werden die Eltern porträtiert. Und darüber versteht man natürlich auch, wie die Kinder zu denen geworden sind, die sie geworden sind. Und das ist, glaube ich, für uns alle ein großes Thema, wie weit arbeitet man sich an den Eltern ab oder dass alles irgendwie immer in einem Verhältnis zu den Eltern steht, ob man sich jetzt von denen distanziert oder ob man denen nacheifert, aber es ist immer der Bezugspunkt.
Theaterstar Lars Aidinger ist seit einigen Jahren immer häufiger auch auf der Leinwand zu sehen und das in immer variableren Rollen. Nicht zuletzt glaubt er, weil er schon vor seiner Filmkarriere seine Wandlungsfähigkeit bewiesen hat, vor allem in der Berliner Schaubühne.
Für mich war immer schon der große Vorteil, bilde ich mir ein, dass die Leute im Theater gesehen haben, was ich alles kann. Also wenn ich jetzt nur alle anderen gemacht hätte und nicht Theater gespielt, würde ich wahrscheinlich bis heute Figuren in dem Format spielen. Ja, das habe ich auch ganz am Anfang mal zu hören gekriegt, dass ein Produzent mich vorgeschlagen hat für ein Projekt und es von Seiten der Redaktion hieß, ja, aber Lars Aidinger, das ist doch so ein Prenzlauer Berg-Schluffi. Aber wer mich jetzt als Hamlet gesehen hat an der Schaubühne, würde bestimmt nicht sagen, das ist ein Prenzlauer Berg-Schluffi.
So. Nicht nur wandlungsfähiger, sondern zunehmend auch international sieht man Aidinger immer häufiger auf der Leinwand. Vor kurzem hatte er einen Auftritt in Tim Burtons Dumbo und in der nächsten Woche ist er mit an Bord in Claire Denis' Science-Fiction-Vision High Life. Lars Aidinger.
Wobei es dann doch auch so ist, dass ich bisher in den internationalen Sachen immer deutlich kleinere Rollen hatte. Also das wäre schon auch ein ausschlaggebendes Kriterium für mich, dass ich sage, wenn ich jetzt einen deutschen Film mache, wo ich eine Hauptrolle spiele, würde ich den wahrscheinlich trotzdem dann im internationalen Film vorziehen, wo ich eine kleine Rolle habe. So, das macht mir schon einfach am meisten Spaß, große Rollen zu spielen oder eine große Verantwortung zu tragen in einem Projekt.
Lars Aidinger zu sehen in einer der drei Hauptrollen in All My Loving und damit geht es jetzt nach Cannes. Meine Kollegin und meine Freundin Anna Wollner, Filmfritzin bei Fritz, ist seit Anfang an in Cannes, hat natürlich nicht alle Filme gesehen, aber alle wichtigen und sie hat diesen besonderen Trubel jetzt das erste Mal erlebt. Hallo Anna erstmal.
Hallo Alex.
Ja, wie ist es denn das erste Mal? Ich kann mich auch noch mein erstes Mal erinnern. Das erste Mal war ich komplett überwältigt.
Ja, überwältigt trifft es eigentlich ganz gut. Überwältigt und so ein Stück weit resigniert. Ich wurde natürlich im Vorfeld vorgewarnt, dass Cannes eine Mehrklassengesellschaft hat, zumindest was die Akkreditierung angeht, dass hier wirklich die Spreu vom Weizen getrennt wird und die haben in diesem Jahr tatsächlich noch einen draufgelegt. Es gibt Leute, die stehen 3 Stunden lang an, um in einen Film zu kommen, um dann kurz vor der Schranke abgewiesen zu werden. Das gleiche bei Pressekonferenzen. Und es gibt dann Leute, und zu denen gehöre ich zum Glück, die eine extra Karte haben und morgens in ganz geheime Pressevorführungen reingehen dürfen, denn die ganze Vorführungsschiene ist parallel auf die Premieren gelegt worden, so dass man teilweise abends um 22 Uhr im Kino sitzt, einen 4-stündigen Film sehen muss, um dann noch eine Kritik schreiben zu müssen. Dieses harte Los ist zum Glück an mir vorbeigegangen, aber also ich will hier wirklich nicht in der Haut von einigen anderen Kollegen stecken. Es ist eh schon unübersichtlich und man bekommt wenig Schlaf, aber so bekommt man noch viel, viel weniger.
Das ist ja immer die große Frage, das Festival geht zu Ende. Was ist das für ein Jahrgang überhaupt gewesen? Also was waren so die großen Hoffnungen vorneweg und welche sind aufgegangen, welche sind eher enttäuscht worden?
Es war im Vorfeld natürlich viel darüber geschrieben worden, dass der Wettbewerb ein Wettbewerb der Altmeister ist. Die Altmeister, die sowieso in Cannes immer schon da waren, Jim Jarmusch hat eröffnet, die Dardenne-Brüder waren da, Ken Loach hat einen neuen Film, Pedro Almodovar, der selber sogar schon vor 3 Jahren Jurypräsident war, Quentin Tarantino hat seinen neuen Film Once Upon a Time in Hollywood hier vorgestellt und das auf den Tag genau 25 Jahre, nachdem er für Pulp Fiction die Goldene Palme gewonnen hat. Und diese alten weißen Männer, die haben mehr oder weniger alle auch abgeliefert. Bis auf die Dardenne-Brüder, die würde ich da mal ausklammern, denn was die hier gemacht, abgeliefert haben mit der junge Ahmed, das ist eigentlich ein Totalausfall. Aber ansonsten, und das ist eigentlich interessant zu beobachten, ist der Wettbewerb in Cannes so politisch wie der noch nie gewesen ist. Weil da geht ja eigentlich immer davon aus, dass das politischste Festival, große A-Festival, die Berlinale ist und Cannes eben den Glamour hat. Davon gab es in diesem Jahr tatsächlich relativ wenig. Das war relativ verhalten. Es waren 3, 4 große Hollywood-Stars, die im Wettbewerb über den roten Teppich gegangen sind. Tarantino eben mit seinem Cast um Brad Pitt und Leonardo DiCaprio und in einem Special Screening Rocketman, die Elton John-Biografie mit Taron Egerton in der Hauptrolle. Das waren die großen Stars, aber es zog sich durch den Wettbewerb eine sehr, sehr brutale Endzeitstimmung. Das ging los schon mit Les Miserables, einem französischen Film, so eine Mischung aus City of God und The Raid. Oder dann der brasilianische Film Bacurau, ein ja, Horror, ein dystopischer Horror-Western. Also man hat hier schon so ein bisschen diesen Touch, dass sich was verändert.
In diesem Jahr gab es aber auch mal Frauen im Wettbewerb, also Regisseurinnen, ist ja auch mal was Neues. Du hast gerade die alten weißen Männer erwähnt und die waren ja nun wirklich über Jahre, Jahrzehnte immer präsent in Cannes. Hat sich da jetzt wirklich was verändert?
Ja, es sind 4 Frauen im Wettbewerb, 4 von 21. Es ist natürlich immer noch keine Quote 50-50, wo Cannes eigentlich wie alle anderen großen Festivals mal hinwollen. Aber wenn man sich die Filme der Frauen mal anguckt, dann haben die tatsächlich auch geliefert. Der Film Atlantique, auch von einer senegalesischen Regisseurin Mati Diop, die ein Flüchtlingsdrama erzählt, sehr, sehr poetisch, märchenhaft und zwar nicht über die, die gehen, sondern über die, die bleiben, also die zurückgebliebenen Frauen im Senegal, die ihre Männer verloren haben und versuchen, klarzukommen. Oder der Film Portrait de la jeune fille en feu von Céline Sciamma, die mit Tomboy schon in Cannes lief, die ein Historienfilm gemacht hat, über eine Malerin und die zu Malende eine sehr, sehr sinnliche Liebesgeschichte. Oder die Österreicherin Jessica Hausner, die mit Little Joe so eine eher Science-Fiction-Zukunftsvision, so eine Versuchsanordnung gemacht hat. Es geht um eine Biologin, die eine Pflanze züchtet, die den Menschen gute Laune machen soll, wenn sie an ihr riechen.
Frauen früher zumindest meist zu kurz gekommen, so wie die deutschen Filme in diesem Jahr. Es gibt sogar eine deutsche Beteiligung im Wettbewerb und zwar ausgerechnet bei Terrence Malick, den ich im Grunde natürlich jetzt auch mit den letzten Filmen eigentlich so eher abgeschrieben habe. Wie hat er sich denn diesmal im Wettbewerb geschlagen?
Er hat sich nicht neu erfunden, das wäre das falsche Wort, aber er hat hier wirklich, ist zu einem großen Palmenanwärter auferstanden. Die letzten Filme, da haben wir ja wirklich nur noch die Hände über dem Kopf geschlagen. Tree of Life, To the Wonder, Night of Cups oder From Song to Song, das waren Filme, die alle so die gleiche Art hatten, also diese essayistische Filmarbeit, die Sprache, die mit den Bildern zu so einem stetigen Strom von Gedanken verschmilzt. Und das macht er auch hier. Aber in seiner Hidden Life ist es das erste Mal, würde ich sagen, dass dieses Konzept wirklich aufgeht. Denn es geht um Franz Jägerstätter, einen Oberösterreicher, der im Zweiten Weltkrieg wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt wurde, weil er sich geweigert hat zu dienen. Und die Kamera von Jörg Widmer, die wirklich verliebt ist in diese Bilder, so das Leben als Kreislauf, das ist wieder sehr, sehr essayistisch, aber es geht wirklich auf, sodass tatsächlich Terrence Malick einer der großen Anwärter auf die Goldene Palme ist.
Esoterisches Gemurmel mit August Diehl in der Hauptrolle, muss man auch dazu sagen.
Der ist tatsächlich ein Kandidat für die Darsteller, weil der das großartig macht.
Ja, kommen wir mal auf mögliche Kandidaten für die Palme. Es gibt ja in Cannes, gibt so eine Gemeinschaftsstimmung unter den Kollegen.
Das sind im Moment, ja, das sind so 2, 3 Filme. Das ist einmal Pedro Almodóvar mit Leid und Herrlichkeit, der es schaffen könnte, eine Goldene Palme zu bekommen, die er tatsächlich noch nicht hat. Und ich würde sagen, es ist sein berührendster, sein persönlichster Film und für mich einer der großen Favoriten. Und ich hoffe wirklich, dass dieser Film irgendetwas bekommen wird, ist Parasite von Bong Joon-ho. Vielschichtig erzählt auf brillante Art und Weise vom Clash der Kulturen über das Oben und Unten in der südkoreanischen Gesellschaft mit ganz großartigen Bildern in einem kühlen, emotionslosen Setting und noch mit einem Twist, also wirklich bissig scharf. Dieser Film ist Komödie, Drama, Thriller und Slasher in einem und das ist wirklich für mich ein Film, wo das Etikett Meisterwerk gilt, wo ich wirklich hoffe, dass der hier in irgendeiner Art und Weise gewürdigt wird.
Das hört sich doch fast nach einer Palme für Bong Joon-ho und für Parasite aus Südkorea an in Cannes. Vielen Dank, Anna Wollner in Cannes. Und das war's mit Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.